Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Moin und hallo beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich bin Tanja und virtuell neben mir sitzt der Sven. Moin Sven.
Hallo Tanja.
Und plötzlich ist wieder Liga. Darüber sprechen wir dann heute auch direkt mal mit noch so einem Sven, dem SWR auf Twitter. Moin Sven.
Moin, grüß euch.
Und spontan hat sich auch noch Matthias at Yellowlet als kaderfest erwiesen. Moin Matthias.
Man hat mir nicht gesagt, für wen ich einspringe, aber ich bin da. Moin.
Ja, Sven, wenn du so ein bisschen auf den Juli zurückblickst, das Spiel gegen den KSC nehmen wir auch noch mit. Was ist denn so dein HSV-Moment des Monats?
Mein HSV-Moment des Monats. Das Karlsruhe-Spiel sicherlich auch. Das ist mein erstes Spiel im Stadion gewesen wieder diese Saison. War beim Heimspiel gegen Schalke nicht dabei. Auch wenn ich es bereue, wenn es mal ein tolles Spiel im Stadion gewesen sein. Mein HSV-Moment war aber tatsächlich eigentlich eher das Volksparkfest. Bei dem ich mit meiner kleinen Stieftochter war, die 10 Jahre alt ist, und dort sie Fotos mit Dino Hermann gemacht hat und einen total glücklichen und schönen Tag erlebt hat. Ja.
Das finde ich gut. Ja. Das ist mal was ganz anderes. Und Matthias, mit wem warst du beim Volksparkfest?
Ich war natürlich überhaupt gar nicht beim Volksparkfest. Mein HSV-Moment ist beziehungsweise war die 60. Minute am 28. Juli, als Laszlo Benisch, wie der Kicker das so schön schreibt, den Doppelpack schnürte gegen Schalke, weil ich war im Urlaub, auch noch auf Feindgebiet in Bayern, und habe den Nachbarn meiner besseren Hälfte zusammengeschrien, weil das Tor hat an diesem spektakulären Abend, das war für mich, also es ist natürlich danach nochmal ausgeglichen worden und so weiter, aber das war das Tor, wo sich Spannung löste, nennen wir es so.
Das 3 zu 2.
Das ja. 3 zu 2.
Und Tanja, hast du denn auch einen HSV-Moment des vergangenen Monats?
Ja, ich schließe mich da so ein bisschen Matthias an. Mein HSV-Moment war dann aber das 4 zu 3 von Bobby Glatzel. Weil das einfach in einem Stadion nochmal so eine Wahnsinnsexplosion war und auch Glatzel wieder gefeiert hat, Trikot ausgezogen und einfach zu den Balljungs und in die Menge rein und ganze Bank kommt dazu. Das war schon wieder so HSV.
Es ist nicht nur im Stadion, wir saßen auf der Couch zu zweit, meine Partnerin und ich, und wir sind auch aufgesprungen, haben auch eine Explosion erlebt, wenn auch auf der eigenen Couch.
Ja, ganz besonderer Moment, gebe ich dir recht. Obwohl, bei Laszlo Benisch haben wir auch schon gejubelt, wenn ich mich so recht erinnere.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber du hast auch noch an anderen Stellen gejubelt, nicht wahr?
Ich jubel ja häufig. Vor allen Dingen habe ich ja gejubelt, als Tanja beim Volksparkett angefangen hat zu singen. Das fand ich ja großartig. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wir waren ja vor dem Schalke-Spiel beim Volksparkett und durften da mal mitmachen. War eine nette Geschichte, ne? Kann man so sagen. Und im Stadion danach fand ich das großartig. Ein Jahr nach dem Tod von Uwe Seeler, die Sprechchöre immer und immer wieder, so 3, 4, 5 Mal waren es insgesamt. Ich finde es schön, dass solche Leute nicht vergessen sind, auch von den ganzen jungen Bengels, die da auf der Nord stehen. Ja. Es gibt viele schöne Momente beim HSV, muss man mal so sagen. Matthias, fangen wir mal einfach mit deinem Moment mal an, um da mal irgendwo den Faden in die Saison reinzuspinnen. Dieses Schalke-Spiel, es war, glaube ich, ich habe irgendwo, ich glaube von Windy Schäfer war das, vor dem Karlsruhe-Spiel, der sagte, es war eins der oder das beste Zweitligaspiel der letzten 10 Jahre oder was, wie er sich da auch immer ausgedrückt hat. Sinngemäß war es so. Wie kommt so ein Spiel zustande? Was war da so besonders?
Ich meine, du weißt ja auch nicht, wie viele Zweitligaspiele Winnie Schäfer in den letzten 10. Vielleicht hat er einfach nichts gesehen, aber ich glaube schon, dass sich alle einig waren, dass man eine Saison nicht viel besser eröffnen kann. Naja, das ist Volkspark, volle Hütte. Freitagabend. War doch Freitagabend. Ja, Freitagabend. Ja. Das allein ist ja schon aufgeheizt. Dann hast du HSV gegen Schalke. Partie, wo sich jeder, der irgendwie seinen Senf dazu gibt, einig ist, dass das eigentlich eine Etage höher stattfinden müsste und so. Ja, und dann musst du ja nur noch eigentlich zwei Mannschaften haben, die Gas geben müssen, weil sie vielleicht beide noch nicht so eine sattelfeste Verteidigung haben und dann steht es am Ende halt 5-3. Das ist, ich weiß nicht, ich persönlich sehe lieber Fußball, wenn 8 Tore fallen, als wenn keins fällt.
Und nicht zu vergessen, glaube ich, zwei Fangruppen, die halt wirklich mega stark sind und Stimmung im Stadion machen.
Ja. So dass man sein eigenes Wort nicht versteht auf dem Platz, wenn ich immer an Wölferei glauben darf.
Der sprach ja nur von uns. Also die Schalke hat er außen vor gelassen.
Naja, das war ja auch zu der Situation, als es die HSV vielleicht ein bisschen mehr zu jubeln hatten als die Schalke.
Das ist wahr. Nachdem sie dann irgendwann komplett waren.
Ja. Sven, 5-3. Was macht so ein Spiel mit dir? Das war ja so Fußballvergnügen pur. Breite Brust, wir sind der HSV oder wie gehst du damit um?
Ja, natürlich ist es stark. Und selbst vom Fernseher, wie gesagt, hat es uns so mitgerissen, dass man dann wirklich aufgesprungen ist bei den Toren und so weiter. Und ja, breite Brust, man hat Schalke geschlagen. Das sind theoretisch schon mal 3 Punkte vor Schalke, was ja jetzt nicht mehr ist nach dem Unentschieden, aber egal. Aber es ist der erste Spieltag. War ein wahnsinnig tolles Spiel. Es ist in aller Munde gewesen. Jeder hat von Bundesliga-Fußball geredet, war jeden total mitgerissen. Die Kollegen haben am Montag drauf alle gesagt, wie toll das Spiel war. Aber es war der erste Spieltag und es sind halt leider auch nur 3 Punkte. Und ja, es fehlen leider noch so 60 zum Aufstieg mindestens. Ja.
Matthias, ich glaube, lieber 65, ne?
Dann, ja, ist besser, ja.
Matthias, um wie viele Jahre bist du gealtert beim Abwehrverhalten?
Ach, ich bin da immer nicht so. Ich weiß, alle anderen möchten immer gerne zu null und das muss alles super stabil sein und jeder verlorene Zweikampf ist eine Schande, die nicht ausgemerzt werden kann. Aber ich denke immer, das ist Schalke, das ist keine Laufkundschaft. So, und das anzunehmen, dass man Schalke zu null wegfegt, finde ich vermessen. Und zumal mit einer Abwehr, die so nicht geplant war, in der, muss ich überlegen, wie viele neue standen.
3.
Ja, eigentlich kannst du Ambrosius ja mitzählen, ne? Also eigentlich schon auch 3 neue in der Viererkette und Leute, die noch nie zusammengespielt haben und das System nicht kennen und boah, wer da ein zu null erwartet, weiß ich nicht.
Und der vierte, der dabei war, der hat einmal die Seite wechseln müssen.
Ach ja, du warst begeistert. Auch Mozart schimpfen.
Ne? Trotzdem gibt das natürlich, Matthias hat es eben angesprochen, Sven, immer diese Sprüche von wegen, mit solchen Abwehren, da kannst du zwar mal so ein Spektakel machen, aber halt keine Meisterschaft gewinnen oder dein Saisonziel nicht erreichen. Bist du da bei den Schwarzmalern oder sagst du wie Matthias, komm, halt mal Ball flach, erster Spieltag, lass die Abwehr sich mal finden?
Ah, das, ja, bin ich voll bei Matthias, aber ganz ehrlich, ich habe auch vor dem Karlsruhe-Spiel auf der Hinfahrt zu den Freunden gesagt, so ein 0-0 wäre heute mal ganz schön. Vom Spielverlauf her ist das halt absolut verdient gewesen, das 2-2. Unsere Abwehr mag momentan noch nicht sattelfest sein. Ich finde gerade Van der Bremt einen super Einkauf, beziehungsweise ist ja nur eine Laie leider, aber bringt, glaube ich, viel Stabilität rein. Und wenn die mal eingespielt sind, lass die mal noch so 5-6 Spiele spielen, glaube ich, haben wir eine deutlich bessere Abwehr als letzte Saison, wo man ja wirklich Angst haben musste, jedes Mal 3 Tore zu kriegen und nicht nur gegen Schalke. Stichwort Karlsruhe, da stand es 3-0 zur Halbzeit letztes Jahr. Und von daher, ich mache mir da momentan noch keine Sorgen und irgendjemand hat es mal gesagt, ich habe gerade in meinem Gedächtnis gekramt, ich kann leider das Zitat nicht finden, aber man muss beim Fußball halt immer ein Tor mehr schießen wie der Gegner und wenn es dann 5-4 oder 4-3 steht, ist mir das genauso recht wie ein 1-0.
Matthias, du willst auch lieber Erlebnis als Ergebnis, oder?
Also am liebsten natürlich beides, aber also wenn ich die Wahl habe, dann schon lieber Erlebnis und knapp. Klar, es gibt viele Leute, die können das nervlich nicht so gut ab, aber also das erstmal ehrlich, das war ein geiles Spiel. Und es ist sehr viel unterhaltsamer als irgendwie 1-0 in der 95. Minute in Regensburg oder sowas. Und zur Wackelabwehr muss man halt auch noch sagen, Tim Walter hat es ein paar Mal gesagt, im Prinzip sieht er die Mannschaft noch in der Vorbereitung, weil die Sommerpause so kurz war. Verletzungen, ne? Schonlau, ganze Vorbereitung verletzt, glaube ich, ausgefallen. Muheim auch die ganze Vorbereitung. Hatzika Dunic, ich habe seinen Namen unfallfrei ausgesprochen, spät gekommen. Van der Bremt ja letztlich auch spät gekommen. Das kann doch nicht funktionieren.
Ramos durfte auch am Anfang nicht voll mit trainieren, sondern ja. Zweikämpfe vermeiden und so weiter. Also ich glaube auch, dass sich da noch einiges zurechtruckeln wird. Wo wir gerade schon beim Kader sind. Sven, wie siehst du denn den Kader? Ist der aufstiegsfähig?
Ja.
Oder muss Jonas Bolt da noch nachlegen?
Also aktuell ja, absolut aufstiegsfähig. Wenn wir ohne Verletzungen durchkommen oder andere Störgeräusche, wie wir es jetzt letztes Jahr hatten mit Vuskovic, wo ich immer noch der Meinung bin, wenn er weiter hätte spielen dürfen, dass wir das geschafft hätten mit dem Aufstieg letztes Jahr. Da wäre absolut. Die Abwehr deutlich sicherer gewesen. Glaube ich, dieser Kader ist absolut aufstiegsreif. Wir haben, ich weiß gar nicht, einen Spieler verloren haben wir, glaube ich, gar nicht wirklich. Ich überlege gerade.
So schnell schon Sonny Kittel vergessen.
Sonny Kittel, oh Gott, ja, Sonny Kittel, mein Gott, ja. Sonny Kittel, der leider immer sein Niveau nur so etwa 10, 15 Spiele die Saison hat abrufen können, ja, eigentlich ein Top-Kicker. Ich habe Sonny Kittel vergessen. Ansonsten haben wir Spieler halten können wie Klatzel oder wie Heuer Fernandes. Das ist keine Selbstverständlichkeit als Zweitligist und das zeigt ja auch, dass in diesem Team irgendwas komplett stimmt. Und dass jeder Bock hat auf dieses Team und entsprechend werden die Neuen, glaube ich, auch relativ schnell integriert. Und ich meine, so Spieler wie Öztunali und Van der Bremt geben, glaube ich, momentan echt deutlich mehr Sicherheit als vorher, wo Öztunali auch mal ein Spiel beruhigen kann. Das hat vielleicht so ein bisschen gefehlt letztes Jahr. Und Ferrei hat zumindest gegen Schalke wahnsinnig gut gespielt. In Karlsruhe, ja, ist, glaube ich, ausbaufähig. Das betrifft aber nicht nur Ferrei, sondern das ganze Team generell, was zumindest die erste Halbzeit angeht. Ich glaube, wir haben einen Aufstiegskader und sind auf jeden Fall vorne wieder mit dabei. Ja.
Kurzes Tränchen für Noah Katterbach, den ich gerne hätte. Und ich glaube, wir brauchen schon auch noch einen Sechser, aber ansonsten sieht es gut aus.
Ein Sechser, absolut, ja. Wäre ich auch dabei. Ja, dass wir noch einen holen, aber grundsätzlich sieht es, glaube ich, auch so gut aus. Ob man in der Winterpause dann mal nachlegen muss oder nicht, wird sich halt zeigen mit Verletzungen und so weiter, ja.
Und bei Noah Katterbach ist ja, glaube ich, auch das letzte Wort noch nicht so ganz gesprochen. Ne? Das schwebt ja immer noch so ein bisschen aufgrund seiner Verletzung und ob er dann noch vielleicht doch noch mal beim HSV bleiben wird.
Ich glaube, es ist eine Frage des Geldes.
Ja. Also für einen Spieler Ablöse zu bezahlen, der einen Kreuzbandriss hat, das haben, glaube ich, bisher nur die Bayern gemacht mit Sané damals. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemand anderes gemacht hat.
Er soll ja angeblich im Oktober wieder, weiß ich nicht, ob spielfähig oder trainingsfähig sein. Und dann ist er wohl auch schon zurück in Köln. Und dann wird es darum gehen, dass man die 1 Million nicht zahlen möchte, die er, glaube ich, festgeschriebene Ablöse hatte. Und man muss natürlich auch mal gucken, so ein Kreuzbandriss, wie er den verdaut. Ja, ne?
Genau.
Aber da ist ja der HSV in der glücklichen Situation, so ein bisschen auf Zeit spielen zu können. Der Spieler möchte und der Verein möchte und dann kann man erstmal gucken, was passiert. Jo. Geld, finde ich ganz interessantes Thema. Matthias, stell dir doch einmal vor, der Kühne gibt 10 Millionen und der HSV gibt davon nichts für Transfers aus.
Aber hat Herr Huber das nicht auch schon so angedeutet, dass das nicht unbedingt für Transfers vorgesehen ist?
Also nicht alles, ne? Das soll ja mehr Geld im Gespräch gewesen sein, aber so 10 Millionen sollen ja angeblich für Transfers eingeplant gewesen sein. Und dann macht dieser komische Verein da plus minus null draus.
Ja, aber es ist ja, also die Leute, die gekommen sind ja, soweit man das in zwei Spielen schon sagen sollte, also ohne es jetzt nochmal komplett runterrappeln zu wollen, aber ja. Emanuel Ferrei, bin ich mir sicher, haben wir noch viel Spaß mit. Van der Bremt ist definitiv eine Verstärkung. Öztunali ablösefrei, kannst nichts mit falsch machen. Selbst Guillermo Ramos scheint mir, also ne, hat auch nichts gekostet. Hatzika Dunic ist diese lustige Sonderregelung. Und wenn du, also du musst Geld ja nicht ausgeben, nur weil du es hast. Es läuft nicht weg.
Wir sind uns aber auch nicht sicher, dass da jetzt nicht irgendwie was von diesem Darlehen in Spieler geflossen ist, weil es wird ja auch noch Handgeld bezahlt, es muss Gehälter bezahlt werden, naja, und so weiter. Das geht ja nicht nur um Ablösesummen.
Nein, aber es ist doch so, dass da schon teilweise von der neutralen Journalistenseite das schon fast als Majestätsbeleidigung gesehen wird, dass da nicht dieser Startransfer dann getätigt wurde. Ne?
Kriegst du noch einen Starttransfer für Publik?
Für Zweitliga-Verhältnisse auf jeden Fall.
Ja.
Für Zweitliga. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was gemacht wurde. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde das im Gegenteil sehr angenehm, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Und Sven hat mich doch bestimmt verstanden.
Ich habe dich verstanden. Ich wollte schon sagen, der Star-Transfer ist, glaube ich, das Stadion, das ja auf Vordermann gebracht werden muss. Und dafür werden ja wohl große Teile des Geldes auch verwendet, nehme ich mal an.
Wir kriegen ein neues Dach.
Eine neue Membran. Wir kriegen eine neue Soundanlage.
Neue Klos.
Ja, irgendwie noch mehr und keine Ahnung. Oder endlich mal genug los, sagen wir es mal so. Ja.
Okay, das hätte schon Tower, was. Den Herr Wüstefeld haben wollte, den bauen wir auch noch.
Den Volkspark-Tower, ja.
Genau.
Voll mit Klos.
Genau.
Ja, so, das passiert also in der Transferphase beim HSV. Es werden Klos eingekauft. Früher war es der Griff ins selbige, der häufig getätigt wurde. Und dann ist mir das doch so ein bisschen lieber.
Klos ist aber immer noch bei Arminia Bielefeld. Sorry, der musste jetzt sein.
Aua.
Ja, nein, wir könnten jetzt über Klos eh sprechen, aber das wollen wir jetzt nicht mehr. Gut.
Habe ich dich jetzt erfolgreich aus dem Konzept gebracht?
Ich hatte eh keins, also insofern hat es nicht viel zu tun. Aber auch das sollte euch nicht besonders verwundern. Gehen wir doch mal zum Karlsruhe-Spiel. Ja, nach 10 Minuten 1-0 hinten und die erste Halbzeit so, oder ich sag mal so die ersten 35 Minuten, Sven, du warst da, eher so zum, naja.
Sagen wir es mal so, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn es wie letztes Jahr 3-0 steht nach 30 Minuten. Es war nicht gut, was die erste Halbzeit vom HSV kam. Definitiv nicht.
Aber die ganz klaren Chancen hatten die Karlsruhe auch nicht, dass man jetzt sagen würde, da muss jetzt ein Tor fallen oder so.
Das stimmt, aber ich sag mal so, 2-0 darf es in der Pause schon stehen. Also da hatten wir echt, ich glaube einmal Latoya Fernandes, was die erste oder zweite Halbzeit noch sehr stark gerettet, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, in welcher Halbzeit das war.
Das war, glaube ich, in der zweiten.
In der zweiten.
Fernschuss, ja.
Aber wir dürfen uns nicht beschweren, wenn es zur Halbzeit vielleicht sogar 2-0 steht.
Das wäre aber immer noch ein Fortschritt gegenüber dem vergangenen Jahr.
Definitiv. Das vergangene Jahr war sehr deprimierend im Stadion. Ja.
Matthias, und mit so einem späten Ausgleich gehst du dann wie um? Mal wieder so auch ein bisschen Spektakel gehabt, war ja ganz fein.
Ich habe kurz überlegt, der Ausgleich war ja gar nicht schwer, gar nicht spät, hatte aber den Marcelo Diaz Gedächtnisfreistoß im Kopf.
Ich habe auch sofort Marcelo Diaz gesagt nach das Spiel. Entschuldigung. Ja.
Aber du meinst natürlich den für, ja, da kannst du jetzt rumdiskutieren, kannst sagen, darf man so nicht kriegen und muss man wegverteidigen, wie ist das? Aber mein, wie gesagt, mitten in der Vorbereitung nicht eingespielte Abwehr. Eigentlich eingeplanten Spieler auch Ramos relativ früh rausgenommen. Er konnte sich selber angeblich nicht erklären. Wir haben alle gesagt, nimm den raus, der hat schon gelb.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Ich fand es fair. Also muss ehrlich sagen, dass Karlsruhe mich überrascht hat. Ich habe sie nicht so stark erwartet, wie sie waren, auch wenn sie jetzt, gebe ich dir recht, nicht die ganz großen Chancen hatten, aber das war mehr, als ich von ihnen erwartet habe. Und insbesondere ne, Stindl, dieser Pass, der zu dem Ausgleich führt, das war schon geil.
Man darf halt leider nicht vergessen, dass Dompe eigentlich, ich war schon Nachspielzeit, glaube ich, zweimal vorm Torwart steht und voll auf den Torwart schießt. Das Ding ist eigentlich durch mit einem 3-1. Und die Chancen waren einfach da. Ich hatte mit dir kurz auf Twitter diskutiert, noch Sven. Ja, Jatta hat natürlich auch noch diese Riesenchance. Dann nach dem Dompe-Fehlschuss aufs leere Tor ist natürlich genauso kläglich, dann das nicht zu treffen, ja. Aber ich sag mal so, wenn Dompe einer von den beiden reinmacht, dann ist das Ding durch. Dann steht es 3-1 und dann sollen sie von mir aus das 3-2 noch machen, dann ist es auch egal.
Was ja eigentlich bemerkenswert an diesen beiden Gegentoren in Karlsruhe war, dass die waren ja beide nicht auf den Walter-Stil zurückzuführen. Das war ja nicht irgendwie, dass die Abwehr zu hoch stand und dann irgendwie ein Fehlpass ins Verderben führte, sondern naja, das war eigentlich aus normaler Spielsituation heraus. Müssen wir da jetzt mehr drauf achten, Matthias, oder...
Ich versuche mich zu erinnern. Also das erste war nach einer Ecke, ne? Wenn ich mich richtig erinnere.
Die so, nicht richtig so geklärt wurde.
Meiner Erinnerung nach stand Schleusner.
Das war keine Ecke, das war so ein Pass von Stindl aus dem Halbfeld quer rüber und der wurde dann zurückgelegt. Einer geht über den Ball und in der Mitte stand der Torschütze dann kläglich
frei. Der stand erschütternd frei, ne? Irgendwie.
Wo man auch gesehen hat, dass alle eingerückt sind. Also bei dem Seitenwechsel, beim Diagonalpass und einer stehen geblieben ist.
Und ich glaube, Van der Bremen wurde beim Pass auch noch bei der Hereingabe getunnelt.
Genau.
Ja. Ah.
Kommt ein bisschen was zusammen, selbstverständlich. Aber wie gesagt, der Grundfehler war, und das finde ich, kann man schon auf die neue Abwehr zusammenführen, dass das alles einrückt und einer stehen bleibt und deswegen zwischen den beiden Innenverteidigern und den Linksverteidiger da diese Lücke war, wo der Schütze, ich weiß gar nicht mehr, wer war das? Stand und Schleusner. Reingeschossen. Schleusner, genau.
Hast du zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch drei Leute auf dem Platz, ne? Van der Bremt, Ramos, Hatzikadunic, alle komplett neu mit dieser Art zu verteidigen.
Jo.
Ne? Hatzikadunic hat es vorher, glaube ich, schon gesagt, also das ist schon was Neues, er muss sich umstellen, aber sehr zuversichtlich, dass das klappt. Aber kann man vielleicht nicht, ich weiß auch nicht, ob das schlau war, ihn direkt wieder zu bringen. Bin ich ganz ehrlich, da war er kaum wieder fit.
Also, ja, da bin ich ein bisschen bei dir. Ich war auch überrascht, wo ich gerade von enttäuschenden Spielern geredet habe, wo ich meinte, dass vorhin schon, wo ich Ferrei sagte, hat ein bisschen schwächer gespielt als gegen Schalke. Königsdörfer hat mich massiv enttäuscht in Karlsruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Da verstehe ich gar nicht, warum er, hat auch gegen Schalke, finde ich, schon nicht so gut gespielt, warum er in der Startelf spielen darf im Moment.
Naja, weil die alle noch nicht so ganz, ne? Ja. Also, jetzt nicht so, dass Jatta und Dompe da in der zweiten Halbzeit so, die sind alle, ich habe das Gefühl, die sind alle noch so ein bisschen in der Sommerpause.
Möglich, ja.
Und ich habe mir auch so ein bisschen angewöhnt, dem Trainer dann so ein ganzes Stück weit zu vertrauen. Komischerweise habe ich mir sagen lassen, dass der die Spieler häufiger sieht als ich.
Was bist du denn für einer?
Sven, fühlst du dich wohl?
Geht
das? Ich mach mir Sorgen.
Ich nehme mal noch einen Schluck Bier und pöbel dann über Haier, ja, okay?
Das könnte eine gute Idee sein.
Stimmt, Haier, der Einzige, der eigentlich das System Walter gut drauf haben sollte, war jetzt aber auch nicht so sattelfest, oder? Sven, was?
Ich spreche jetzt mal eine Lanze für Moritz Haier. Okay. Der Mann spielt, seit er beim HSV ist, out of position. Der sieht sich selber als Innenverteidiger. Er hat Rechtsverteidiger gespielt, er hat Linksverteidiger gespielt. Meiner hat auch mal auf der 6 gespielt, hat definitiv auf der 8 gespielt und bestimmt auch mal Innenverteidiger, aber nicht so oft. Und ich finde es ziemlich normal, dass jemand, der dermaßen viele Positionen spielen kann, den könntest du wahrscheinlich auch als Torsteinwert sein müsste, ich weiß es nicht, dass der nicht so diese Positionen spielt, wie es Spezialisten tun.
So. Und für einen Zweitligaspieler ist er echt top. Also ich meine, wenn es um die Bundesliga geht, mag da nochmal ein anderes Thema sein mit Haier, aber für einen Zweitligaspieler ist er echt super.
Es ging, glaube ich, auch nie so wirklich um seine Fähigkeit in Sachen zweite Liga, sondern einfach darum, dass er die Rechtsverteidiger- oder Außenverteidigerposition sehr anders spielt, als das in dem System eigentlich nötig wäre, gewünscht wäre. Und wie gesagt, das finde ich normal bei jemandem, der 5 Positionen spielt, dass der nicht so wie die Spezialisten spielt. Trotzdem, ich habe irgendwie neulich gelesen, es wurde schon gemunkelt, er würde jetzt gehen, weil irgendwie in der Abwehr zu wenig. Nein, um Gottes Willen, so jemanden gibst du nicht ab. Der wird sehr dringend noch gebraucht werden in der Saison, und sei es als Einwechselspieler.
Und sei es als Meffert-Backup.
Ja. Als Backup für alle am Ende.
Ja.
Nein, also genau das ist aber der Punkt, Matthias, und da bin ich zu 100% bei dir. Ich habe ja, bin ja einer derjenigen, der schon relativ lange gesagt hat, Mensch, als Rechtsverteidiger gefällt mir seine Art zu spielen nicht. Mit Van der Bremt sieht man jetzt genau das, was ich damit meine. Ne? Das ist ein Rechtsverteidiger, der ist gelernter Rechtsverteidiger und der macht Rechtsverteidiger-Dinge. Und das macht er ziemlich gut. Und
das jetzt, genau muss, Rechtsverteidiger-Dinge.
Jetzt muss diese arme Sau Haier jetzt auf Linksverteidiger spielen. Und schon kritisiere ich wieder, dass er da nicht richtig eingerückt ist. Ich habe extra den Namen vermieden, aber war er nun mal. Woher soll er da diese Abstimmung da sein? Das ist doch eine ganz klare Sache. Wenn dann später, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ein Muheim nachher wirklich fit ist oder da ja eventuell wird ja immer noch gemunkelt, da soll ein Linksverteidiger noch kommen soll bis Ende des Monats. Was dann mit Haier passiert, weil ich sehe es genauso wie ihr, dass du eigentlich auch von der Mentalität, vom Engagement her so einen Typen wie Haier eigentlich gerne in der Startelf hast, aber ich sehe momentan den Platz nicht für ihn.
Aber ich glaube, das ist ja auch ein generelles Problem. Ne? Ich meine, wenn jetzt Schonlau zurückkommt, wenn Muheim zurückkommt, wenn Reis zurückkommt, wie stellt sich dann die Mannschaft auf? Also das wird noch ein Hauen und Stechen eventuell diese Saison.
So wie Bennis jetzt 2 Spiele gespielt hat, finde ich auch, also ne, da muss man mal gucken, was man da so macht, weil Ferrei, Reis, Bennis sind 3 Leute für 2 Positionen.
Werden wir brauchen, auch da hatten wir Verletzte, keine Frage, aber Bennis hat schon einen wahnsinnig starken Saisonstart gehabt jetzt mit Schalke und Karlsruhe, ja.
Und das ist halt auch eine Position, wo, also ich habe keine Zahlen, aber gefühlt ist die 8 die meist gewechselte Position. Na, also wo einfach, es ist selten, dass beide 8er durchspielen. Insofern, auch da fällt vielleicht noch ein bisschen Spielzeit für Mozai ab. Hat er am Anfang auch gespielt, als die anderen das System noch nicht so raus hatten. War, glaube ich, sogar ziemlich gut damals.
Auf jeden Fall erfolgreich, hat ein paar Tore geschossen. Das erinnere ich auch noch so in seiner Anfangszeit. Aber auch schon unter Tune war das, glaube ich, sogar noch, ne? Der ist ja mit Tune gekommen damals aus Osnabrück.
Ja.
Und da hat er, glaube ich, zu Anfang in der 8 auf der 8 gespielt, nicht in, sondern auf. Das ist aber
immer noch seine beste Position. Ich verstehe bis heute nicht, warum er sich selber als Innenverteidiger sieht. Da fand ich eigentlich, hat er noch schwächere Spiele als auf der Rechtsverteidigerposition gemacht.
Ich habe mich früher als Spielmacher gesehen, musste trotzdem in die. Also da hieß es noch Vorstopper. Nein, da hieß es noch Vorstopper.
Vor dem Libero.
Ist halt das Schicksal, wenn du in Jugendmannschaften, wenn du groß bist, spielst du in der Abwehr.
Ja. Kannst dir mal vorstellen, wo ich gespielt habe, ne?
Im Tor, wie ist?
Auch. Bis ich irgendwann die Schnauze davon voll hatte. Aber es ist eine andere Geschichte. Wir haben jetzt schon über diese ganzen Alternativen gesprochen und wie gesagt, ganz wenig über Ludovit Reis, der ja vielleicht sogar der beste oder teuerste Spieler der 2. Liga ist, war oder was auch immer. Und der uns ja auch mal eben die ersten 2 Spiele ausgefallen ist. Und es hat im Prinzip keine Sau gemerkt, weil Laszlo Benisch 1:1 so in die Bresche gesprungen ist und sein Ding da wirklich perfekt durchgezogen hat. Muss man auch mal wirklich den Hut ziehen, wie der Bengel das hingekriegt hat. Hätte ich ihm so nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat auch
nochmal eigentlich das Gefühl haben muss, dass man ihm Ferrei vor die Nase gesetzt hat, ne? Weil eigentlich alle davon ausgehen, wenn alle fit sind, spielen Reis und Ferrei.
Ja, aber ich glaube, mittlerweile wissen wir, dass das nicht so einfach festzuschreiben ist.
Ne? Wobei ich bei Bennis aber auch wirklich dann positiv überrascht war, wie viel er auch mit nach hinten gearbeitet hat. Das hat er in der vergangenen Saison öfter mal schleifen lassen. Und jetzt hat er auch tatsächlich dann so ein bisschen die Reißrolle auch ein bisschen angenommen und defensiv mehr gemacht und auch von hinten dann die Bälle geholt.
Es ist ja jetzt auch nicht verkehrt, da 3 Spieler zu haben, die ungefähr gleichwertig sind. Ich hatte das Gefühl, dass Reiß in der Rückrunde letztes Jahr auch teilweise ein bisschen überspielt war. Und wenn Bennis jetzt entsprechend aufgeholt hat und ihn sozusagen ersetzen kann und man Reiß, Bennis oder wahlweise Ferrei einfach mal 2 Spiele draußen lassen kann, ist das ja nicht verkehrt. Dass die entsprechend sich wieder zu Form finden können. Und da finde ich das durchaus gut, dass wir da eine Auswahl haben und eigentlich keine Verschlechterung mit der, dass die Bank deutlich mehr an Breite gewonnen hat.
Zumal du den dritten Mann, wie gesagt, quasi immer von der Bank bringen wirst, weil das einfach eine laufintensive Position ist, auch eine vom Kopf her anspruchsvolle Position anscheinend, das schwierig über 90 Minuten durchzuziehen ist.
Und zur Not hat ja auch ein Ludovic Reis schon auf der 6 gespielt.
Und ja, zack, aber erinnere dich mal, wie gut das geklappt hat.
Und zack, hast du alle drei Spiele. Ja, das macht er noch zweimal, dann klappt das besser und dann hast du alle drei Spielen und...
Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war.
Gegen Kaiserslautern.
Ach Gott, ja.
Da hat er aber eigentlich auch 70 Minuten gar nicht so schlecht gespielt auf der 6, aber dann diesen einen katastrophalen Fehler drin gehabt.
Bis zu diesem Laufduell, ja, ich erinnere mich, ich stand im Stadion und war fassungslos, ja. Ja.
Aber das ist auch so wieder typisch Fußball, dann machst du eigentlich ein ordentliches Spiel und dann hast du ein so ein Ding und Kickernot ist eine 6 und nicht teilgenommen oder wie auch immer. Das ist eben so, ne? Das kennen wir alle und da sind wir auch alle nicht frei von so über 1, 2, 10 ein ganzes Spiel zu bewerten.
Er wird die Position irgendwann spielen können, da bin ich mir auch relativ sicher, aber ob das jetzt die nächsten 1, 2 Jahre schon seine Position sein wird.
Ich weiß es auch nicht. Also es war ja bloß so eine Idee oder eine Möglichkeit, zumal mir ehrlich gesagt jetzt gerade im letzten Spiel der Jonas Meffert nicht ganz so gut gefallen hat wie sonst. Ich so ein paar Wackler bei ihm gesehen habe, die mich ehrlich gesagt gewundert haben. Weil eigentlich ist er ja immer so Mr. Perfect, der macht so ja keine Dummheiten mit dem Ball oder auch gegen den Ball. Und da hatte ich jetzt so 1, 2 Abspielfehler gesehen und habe gesagt, huch, das ist doch nicht unser Jonas.
Das ist auch immer gnadenlos. Ne? 1, 2 Fehlpässe, schon bist du unten durch bei Sven.
Ich dich auch. Nein, aber es ist ja so, dass man das... jemand wie Jonas Meffert, der fällt nicht auf, wenn er spielt, wie er spielt. Er fällt nur auf, wenn er es mal nicht ganz so hinkriegt. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Das Los ist eines Abwehrspielers, glaube ich.
Es ist, glaube ich, unbestritten, dass wir einen dringenden Backup brauchen, weil als er letzte Saison ausfiel, hat man gemerkt, dass er gefehlt hat. Und anscheinend ist Elijah Kahn noch nicht ganz so weit oder keine Ahnung. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber ist heute zu Hertha BSC gewechselt. Irgendwas mit K, der wird es jedenfalls nicht.
Mit K? Aber nicht der Elfhardli von Magdeburg, oder?
Nee, ich weiß, wen er meint. Der war letztes Jahr in Düsseldorf ausgeliehen.
Genau, irgendwas mit K-O-R. Ich guck's jetzt nach. Sekunde, gib mir einen Moment.
Karbovnik.
Mal letztes Jahr in Düsseldorf ausgeliehen, und so aus der Premier League, glaube ich, oder aus der zweiten englischen Liga.
Ja, und der Fadi lassen sie, glaube ich, oder wie auch immer heißt, lassen sie auch nicht gehen von Magdeburg. Dann ist ziemlich abgekühlt.
Es sei denn, es wird jetzt irgendwie der Tausch angestoßen, Jonas David gegen El Fadli.
Das wäre ein schlechter Tausch, ehrlich gesagt.
Auch aber da weiß ich
sie auch. Vielleicht ziehen sie auch jemanden aus dem Hut. Also, ne, wir haben auch alle schon gedacht, dieser Belgier mit dem lustigen Namen da, hieß er Monte und noch irgendwas. Ich habe es schon wieder vergessen. Der Vorname war jedenfalls Alessio. Hauptsache Alessio geht's gut und irgendwie alle Welt hatte den schon eingeplant und dann haben sie halt Van der Bremt aus dem Hut gezogen.
Ach ja, stimmt.
Castro Montes heißt er.
Castro Montes, das war's, genau.
Ja. Auch so eine Möglichkeit für diese Position, glaube ich, ne?
Was ihr euch schon wieder alles mit Transfergerüchten beschäftigt. Schlimm.
Meiner Erinnerung nach war der Transfersommer war noch nie so schwer vermeidbar wie dieses Jahr. Das sage ich aber wahrscheinlich jedes Jahr. Und es waren so viele und so abwegige Leute. Und dieser Georgier, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der schon der neue. Oder, erinnert ihr euch an den kolumbianischen Wunderverteidiger? Den das Abendblatt schon am Flughafen gesehen haben wollte und einen Tag später hat er geinstagrammt, dass er in Kolumbien am Pool liegt. Es war Hölle diesen
Tag. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja.
Tja, wen hat das Abendblatt nicht schon alles am Flughafen gesehen? Ne?
Tja.
Ja, Kader, also ich glaube mal, wenn ich das so richtig raushöre, so richtig unzufrieden sind wir mit dem Kader nicht. Wir haben Kittel verloren im Kader, der kann man sagen, 1:1 und besser durch Verrei ersetzt wird und ansonsten noch sehr viel Qualität dazu bekommen. Also so ganz verkehrt ist das nicht gelaufen. Und Jonas David, was machen wir jetzt mit ihm, Sven? momentan ja anscheinend Innenverteidiger Nummer 5 und auch genauso Valom Zumberi, der ja auch danach lechzt, ein bisschen zu spielen, wird auch wenig Chancen haben jetzt, ne?
Ja, sehe ich ähnlich. Also Jonas David würde, ich gucke gerade, wie lange sein Vertrag noch läuft, ob man den noch
diese verleihen Saison noch.
Diese Saison, da kann man den auch nicht verleihen, ne? Ja, müsste man halt schauen, ob er irgendwo unterkommen möchte bei einem anderen Verein. Das will er garantiert. Und dann muss das Angebot halt stimmen. Klar, verleihen geht nicht, das wollte ich gerade gucken. Ja. Ja, genau. Den zweiten habe ich nicht verstanden. Was wolltest du noch?
Welcher Spieler? Valom Zumberi. Der ja auch immer dran ist am Profikader, aber dann nicht so richtig reinrutscht, ne? Ja. Mal ein paar Minuten gekriegt hat.
Ich habe heute gelesen, er soll in die dritte Liga ausgeliehen werden, was mir sinnvoll erscheint, weil ja. Regionalliga könnte auch in der zweiten spielen, aber das bringt ihn anscheinend nicht weiter.
Ja.
Und ja, gucken wir mal, wo er landet. Und Jonas, ja, ein bisschen schade eigentlich. Aber ich kann es nicht erklären. Weil eigentlich muss man mal sagen, David hatte den Job, bevor Vuškovic ihn hatte.
Dann hat er sich Vuškovic verletzt.
Vuškovic hat auch nur gespielt, weil David sich verletzt hat, genau. David hat, ich habe es heute Nachmittag tatsächlich nachgeguckt, David hat 15 Partien gemacht in der Saison, 2 im Pokal, alle über 90 Minuten, wir haben nur ein Spiel verloren, das war diese Saison, anfangs war so, wir ständig unentschieden gespielt haben, das wird aber nicht an der Abwehr gelegen haben, sondern an der Offensive. Ja, und dann Muskelfaserriss und dann war Vuškovic da. Dann hat er klaglos bis zu Vuškovics Sperre auf der Bank gesessen, hier ein Minütchen, da ein Minütchen. Und dann war er eigentlich wieder da und von den Ergebnissen her muss man sagen, kann das so schlecht nicht gewesen sein.
Ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Ich glaube, er wurde schlechter gemacht, als er tatsächlich gespielt hat. War so ein bisschen so der Sündenbock teilweise gefühlt für viele Dinge. Aber, Entschuldigung. Aber im Moment sieht es tatsächlich für ihn eher schlecht aus, wobei man auf der anderen Seite halt sagen muss, ich glaube, hat sie, wie auch immer er heißt, du hast es vorhin so gut ausgesprochen.
Gesundheit.
Matthias. Genau. Der ist ja auch nur ein Jahr da und also ist halt die Frage, ob man ihn dann nochmal verlängert für ein Jahr oder so und dann doch verleiht, in der Hoffnung, dass er sich dort entsprechend etabliert und dann nächstes Jahr bei uns spielen kann. Aber boah, ist schwierig, glaube ich, für ihn gerade.
Ja. Ich habe heute so überlegt, ob das Problem von David nicht einfach nur ist, dass er nicht der ergänzende Spieler ist, den man zu Schonlau braucht.
Ja.
Weil mir offensichtlich, was man ja sagen muss, was super funktioniert hat an Schonlau und Vuškovic, ist eben, dass Vuškovic A, ein ganzes Stück schneller ist als Schonlau und zweikampfstark. Und auch, finde ich, relativ gut im Aufbauspiel, aber das ist Jonas auch. Und ich glaube, das Problem ist, dass man einfach definitiv einen sehr zweikampfstarken Spieler, der Jonas eher nicht so ist, vielleicht da sehen möchte. Und deswegen, also die Einkäufe sind ja eindeutig. Ja. Die haben jetzt Kadunovic und Ramos beide nicht wegen ihres tollen Passspiels geholt.
Und auch, dass Ambrosius sich jetzt noch wieder so reinspielen konnte, liegt auch eher an seiner Zweikampfstärke, als dass er...
Ich fand Ambrosius immer besser als seinen Ruf, aber das gilt für Jonas halt auch.
Auf jeden Fall fand ich Ambrosius sehr stark in Karlsruhe. Ja. Als er reingekommen ist.
Ich habe ja vor dem Spiel gesagt, dass ich lieber Ambrosius als Ramos sehen würde. Aber auf mich hört ja niemand.
Warum bloß?
Ich hab jemanden schlauen sagen hören in diesem Podcast, dass man dem Trainer mehr vertrauen soll.
Ach.
Oh. Ich glaube, schlaue Leute haben wir hier nicht im Podcast. Also da hast du was anderes gehört. Ja.
Spannende Frage ist, wer spielt jetzt nächstes Mal? Ne? Also im Pokal wird Schonlau, was man so liest, noch nicht einsatzfähig sein, wahrscheinlich auch gegen Hertha nicht. Versucht das jetzt mit Hatzi Gadunic und Ambrosius?
Man weiß es nicht.
Das weiß Walter selber noch nicht.
Aber so wie ich Tim Walter kenne, werden wieder Hatzi Gadunic und Guy Ramos spielen.
Ich glaube das auch, weil er möchte tatsächlich, dass diese Viererkette sich irgendwann endlich mal einspielt. Ja.
Ja.
Vielleicht ist Muheim wieder fit und dann schlägt die Stunde von Moritz Heyer in der Endverteidigung.
Ich glaube, das ist auch noch ein sehr spannendes Duell, wenn dann Muheim wieder komplett fit ist. Jetzt war er ja schon zweimal wieder im Kader und wurde auch eingewechselt. wenn der wieder seinen Platz da hinten links beansprucht, was wird dann mit Moritz Heier?
Was für ein geiler Kracher von Muheim gegen Schalke, ne? Das Ding. Ja. Gerade 3 Minuten drauf und dann haut er das Ding da gegen Pfosten da aus 20 Metern. Mega, mit rechts sogar. Ja. Wollte ich nur mal so einwerfen dabei. Es wird interessant, weil ja auch wir wissen, wir haben ja letztes Jahr oft genug drüber geflucht oder hatten auch Gäste, die darüber geflucht haben, dass ein Miro Muheim immer gespielt hat.
Ja, wir haben auch einen Gastgeber, der immer geflucht hat, dass Heier ständig gespielt hat.
Ich weiß nicht, über wen du geflucht hast. Egal. Ich habe nie geflucht. Aber Nein. Das war schon, bei Muheim war das schon deutlicher, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, muss man einfach mal sehen, Miro ist ja auch noch richtig, so jung, auch nicht mehr 25 Jahre jetzt, aber trotzdem, glaube ich, auch noch entwicklungsfähig, ne?
Er ist halt der Schweizer, wie hieß denn noch dieser Brasilianer, der Linksverteidiger spielt? Komm nicht drauf.
Ach, du meinst Roberto Carlos.
Roberto Carlos, genau, ist die Schweizer Antwort auf Roberto Carlos.
Na, siehst du wohl.
Kann man von ihm keine große Defensivwunderleistung erwarten.
Solange er vorne trifft, wäre das dann auch egal, ja, aber so,
nein. Ich glaube, dass Muheims Defensivschwäche phasenweise sehr viel mehr aufgefallen ist, weil er halt mit Leuten auf dem Flügel gepaart war.
Die ihn nicht ausbügeln, dann die Fehler, ja, genau.
Ja. Ja. Ja, vor allen Dingen.
Vielleicht wäre das mal eine Position für Moritz, nein.
Da muss man auch sagen, davor hat ja immer Dompe gespielt, der nicht übermäßig nach hinten gearbeitet hat. Das war ja genauso wie jetzt Königsdörfer nicht allzu sehr in Karlsruhe nach hinten gearbeitet hat. Der hat sich ja auch so der Defensivarbeit so ein bisschen entzogen. Und deswegen war Van der Bremt auch häufig ganz schön auf sich alleine gestellt, die arme Sau.
Jetzt noch ist ja Rechtsverteidiger und tut rechtsverteidigende Dinge. Also.
Ja, macht er ja. Aber wenn er alleine ist, dann kann er das auch nicht gut machen.
Also wenn Rechtsverteidigen kein Rechtsverteidiger-Ding ist, dann weiß ich es auch nicht.
Aber nicht alleine. Also
nicht alleine gegen drei. Mensch.
Ich möchte aber auch noch mal kurz anmerken, über den haben wir auch noch gar nicht gesprochen, das ist Levin Öztunali, der mich in seinem Defensivspiel auch nicht unbedingt überzeugt hat bisher in den 2 Spielen. Und auch offensiv jetzt nicht noch nicht so die Bindung hatte.
Jetzt gib ihm halt ein bisschen. Der hat wie viele Spiele gemacht letztes Jahr?
2. Genauso viele wie diese Saison.
Yes. Die Schattenlosigkeit am zweiten Spieltag schon Perfektion sehen zu wollen, macht mich fertig.
Ja, ich glaube auch, dass der noch Zeit braucht. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist jemand, der auch mal ein Spiel beruhigen kann. Das hat er jetzt natürlich die ersten 2 Spiele noch nicht unbedingt gezeigt. Aber ich glaube auch, wenn man hier wie der gesamten Abwehr auch mal dem Mittelfeldspieler Öztunali noch mal 5-6 Spiele gibt, dass wir da eine deutlich gefestigtere Mannschaft sehen und hoffentlich dann, irgendjemand hat es vorhin angesprochen, nicht mit Unentschieden durch die Warte gehen, sondern mit einem Tor mehr. Ja. Und
auch wahrscheinlich übrigens jemand, der nicht die ganze Saison links außen spielen wird, ne? Sondern auch relativ vielseitig verwendbar ist.
Genau. Ja.
Auch da hat man ja wahrscheinlich auch nicht das ganz oder ist nicht das ganz große Risiko eingegangen. Ich habe keine Ahnung, was er verdient, Öztunali. Aber er ist ablösefrei gekommen und vielleicht hat er Handgeld gekriegt oder so. Aber mit seiner Erfahrung aus den, ich glaube, 200 Bundesligaspielen knapp, wird er der Mannschaft ja auf jeden Fall weiterhelfen
können. Es war Union Berlin ist er gekommen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Union Berlin,
das ist ja jetzt auch keine Mannschaft, wo im Training mal so gar nichts passiert. Also das ist ein Champions-League-Teilnehmer und das ist ja durchaus vorher bei Leverkusen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das muss man schon sagen, dass der wirklich auch auf Top-Niveau gespielt hat.
Da war noch so ein Mainz-Ausrutscher dazwischen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber
ja, wir hatten ja noch einen Spieler, der schon mal in Mainz war. Und das ist unser Mittelstürmer. Wo ich der Meinung bin, Matthias, da darfst du auch gerne wieder gegen anreden, dass der noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Dass der am Ball besser geworden ist, die Bälle, also in den ersten 2 Spielen, so viel wie man jetzt schon sagen kann, besser abschirmt und auch sich konstruktiver am Spielaufbau beteiligt als doch in der letzten Saison.
Er hat ein unfassbares Spiel gemacht gegen Schalke. Na, also unglaublich auch gearbeitet vorne und irgendwie du hattest das Gefühl, man hat weiter nach dem Spiel darauf angesprochen, Ob er irgendwie besonders fit sei oder sowas nach dem Motto, hat das bestätigt, Walter. Das, ne, er hat halt die ganze Vorbereitung gemacht und ja. Er scheint auch was vorzuhaben. Ne? Also es ist ja jetzt die Tage durchgekommen. Er hat natürlich wieder eine Ausstiegsklausel im nächsten Sommer und sie ist noch ein bisschen höher, aber ich glaube, er möchte selber nicht, dass die gezogen werden muss. Insofern glaube ich, das ist ein Man on a Mission. Und vielleicht hat er dann gegen Schalke auch noch so ein bisschen einen Kick gehabt, dass es auf der anderen Seite einen gewissen Simon Terodde gab, der irgendwie dieses Jahr derjenige sein wird, wahrscheinlich mit dem Bobby sich um die Torjägerkrone oder zweiten Liga kloppen darf.
Ich hatte auch das Gefühl, die haben am Ende des Spiels, da haben die beiden ja ein bisschen geflaxt auf dem Spielfeld oder geredet, dass es irgendwie genau darum ging.
Ja. Kleine Wette abgeschlossen.
Genau.
Und wir gucken dann mal, wie viele Tore Tim Kleindienst so in der Bundesliga schießt.
2 bis 5.
Man muss auch sagen, wenn ein Spieler wie Bobby Glatzel beim Kicker eine 1,0 kriegt als Schulnote, das hat dann schon was zu bedeuten. Ne?
Ja, für das Spiel gemacht. Und gegen Karlsruhe, Mai, da waren ganz ehrlich, wir waren alle nicht so richtig gut gegen Karlsruhe.
Ja, er hat trotzdem immer noch das Tor gemacht, ne? Also.
Ja, ja.
Von daher kann man ihm da wenig Vorwürfe machen.
Jo. Jetzt sind wir schon fast durch den gesamten Kader gestiefelt, ohne das eigentlich so zu wollen. Sven, wie fein bist du eigentlich mit der Entscheidung, dass Tim Walter unser Trainer geblieben ist?
Total fein. Ich habe das ja von Anfang an auch gefordert und verteidigt. Es ist ja nicht so, dass wir keine Steigerung letztes Jahr gesehen hätten. Ja, wir sind wieder Dritter geworden und ja, wir sind wieder in der Relegation gescheitert. Aber mit 66 Punkten deutlich mehr Punkte geholt als das Jahr davor. Ich fand auch das Spiel an sich noch schöner. Ja, natürlich abwehranfällig, keine Frage. Aber an sich absolut d'accord damit, dass Tim Walter weitermachen darf. Wenn man Stichwort Union Berlin, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, mittlerweile Top-Niveau, Champions League, die haben auch 3 Jahre lang aufgebaut mit Urs Fischer, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Mein Kollege ist Union Berlin-Fan, der behauptet das immer. Guck, wo es hinführen kann. Das ist ein absolutes Vorbild. Ich will natürlich jetzt keine, jetzt nicht schon wieder sagen, ja, wir steigen auf und machen es dann wie Berlin, kommen gleich im dritten Jahr in die Champions League, um Gottes Willen. Aber absolutes Vorbild, diese Gelassenheit von Union damals zu sagen, wir bauen für den Aufstieg ordentlich auf, lassen uns Zeit und haben da eine Mannschaft, die sich in der Bundesliga etablieren kann. Von daher, ich bin da absolut fein mit. Ich bin mit diesen ganzen Wünschen nach, lass Tim Walter rauswerfen, wie auch immer, was dann aufkam in der Rückrunde irgendwann. Ich kann damit nichts mehr anfangen. Ich meine, wer soll denn kommen? Wir hatten ja alle irgendwie schon. Und ja, also von daher, er spielt einen tollen Fußball. Im Team scheint es zu stimmen, sonst wären Bobby Glatzel und Ludovic Reis oder vielleicht auch noch ein paar andere eben nicht mehr da. Und von daher, warum soll man das auseinanderreißen? Ich finde es gut und ich glaube auch, dass das erfolgreich sein wird.
Matthias, bleibst du auch bei Tim Walter?
Ich gehe mit Tim Walter, wohin er will. Ja. Okay. Und habe also so viele Sachen, die Sven gerade gesagt hat, nur dick unterstreichen. Insbesondere das, wer soll denn kommen? Ist ja nicht, dass die Leute, also nicht, dass es keinen besseren gäbe oder wie auch immer man das jetzt drehen will, aber es haben so viele Vereine bis hin zu Bayern München offensichtlich Schwierigkeiten, Trainer zu finden, weil Trainer inzwischen so schnell verschlissen und verbrannt werden. Lass uns doch mal einen behalten, den ja offensichtlich auch der Ikone Horst Rubesch abgenickt hat, sonst hätten sie ihn damals nicht geholt, glaube ich, weil da war Horst, glaube ich, schon so in der Position, sagen zu können, was strategisch gemacht werden soll.
Der hat ihn doch vorgeschlagen, damals, soweit ich weiß, oder?
Das weiß ich so nicht, aber sie werden ihn auf jeden Fall gefragt haben, ob er das für eine gute Idee hält. Und ja, man sieht die Entwicklung. Mit der Punktezahl vom letzten Jahr steigst du in jedem anderen Jahr auf. So, und dass er zweimal in der Relegation gescheitert ist, Relegation ist brutal als Zweitligist. Da musst du schon einen richtig kaputten Erstligisten erwischen, dass du da eine Chance hast. Das ist einfach so.
Das eigentliche Wunder ist ja auch, dass sie zweimal hintereinander die Relegation erreicht haben. Das ist ja auch noch nicht so vielen Mannschaften passiert. Das
haben wir ja schon mal geschafft, nur andersrum. Ja. nein, bei der Relegation muss man halt einfach mal sagen, ich glaube tatsächlich, dass da Sandhausen aber auch noch nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Spielern irgendwie in den Knochen war im Hinspiel. und man dieses Aufstiegsgefühl einfach, das einem dann entrissen wurde, dass man das nicht so richtig aus dem Kopf bekommen hat und entsprechend ist man in Stuttgart ja auch aufgetreten. Ich fand den VfB gar nicht so stark, sondern uns ziemlich schwach damals.
Da sind wir auch wieder bei meiner alten Theorie. Wir sind zweimal in der Relegation nach unten davongekommen und dann direkt runtergegangen. Ja. Und jetzt sind wir zweimal in der Relegation nach oben gescheitert. Et voilà.
Dann brauchen wir aber noch ein weiteres Jahr.
Da war nämlich eins dazwischen.
Ja.
Ach, wen in, ihr seid Erbsenzähler.
Ja. Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr. Geht ums Prinzip. So. Eine schöne Theorie hier.
Das Prinzip Relegation.
Fake News.
Gut. Und dann haben wir noch einen großen Faktor beim HSV, über den wir noch recht wenig gesprochen haben. Und das ist, sind die Fans mit dieser unfassbaren Stimmung und diesem unfassbaren Zusammenhalt momentan. Matthias, ich weiß, du bist nicht der Stadiongänger. Mhm. Und als den darf ich dich jetzt auch mal outen, als den Nicht-Stadiongänger. Aber auch du, glaube ich, kriegst diesen Zusammenhalt schon ein bisschen mit, ne?
Ja, klar. Also du kannst ja keinen Spieler mehr interviewen, ohne dass das gelobt wird. Und wie gesagt, Emanuel Ferrei hat das schon genannt als Grund, warum er gekommen ist. Dass er sagte, ich war mit Braunschweig hier und habe die Stimmung erlebt. Und wenn du dann die Heimmannschaft bist, muss das noch ein völlig anderes Ding sein. Hat außerdem nach dem Schalke-Spiel gesagt, er hätte versucht, sich mit Glatzel auf dem Platz zu unterhalten. Es sei schlicht nicht möglich gewesen, weil es so laut war, dass man sich nicht versteht. Klar kriegst du das mit. Und das ist definitiv das ist ein ganz großer Faktor, glaube ich.
Werden wir ein Heimspiel diese Saison verlieren, Sven?
Selbstverständlich nicht.
Das war die Aussage, die ich hören wollte.
Ja. Ich will damit auch meinen Satz beenden. Ja.
Wird nicht besser. Ja, Sven, bald 100.000 Mitglieder, ne? Das soll jetzt irgendwann die Wochen, Monate soweit sein. Diesen HSV-Hype nach dem Abstieg konnte keine Sau damit rechnen. Wie ist das passiert?
Ich glaube, dass das auch ganz eng mit der Truppe, die Tim Walter geformt hat, zusammenhängt, dass die Truppe einen einfach mitnimmt. Die spielen schönen Fußball und ja, manchmal ist es halt ein bisschen, Harakiri gefühlt gewesen im letzten Jahr. Aber es ist, die spielen einen tollen Fußball. Die Mannschaft nimmt einen mit, das Team ist toll und entsprechend nimmst du die Fans mit. Und ist auch unfassbar zusammengewachsen, was ein bisschen zu kurz kommt tatsächlich. Ich bin ja regelmäßig auswärts und war letzte Saison auch tatsächlich öfter mal in Hamburg als davor. Es gibt auch keine Schmähgesänge mehr groß, außer natürlich gegen den Stadtrivalen. Da gibt es nichts mehr. Ich habe jetzt gerade in der Relegation war das sehr auffällig. Da kam ja aus VfB-Seite auch erstmal Scheiß HSV und da wurde gar nicht drauf geantwortet, was ja der Normalfall wäre, sondern der Verein wird unterstützt und nicht irgendwie auf den Gegner geschaut oder es wird der Verein unterstützt. Und das ist ein sehr positives Fanerlebnis. Und ich finde, das war mega stark auch schon im Hinspiel, Rückspiel der Relegation, dass dieses ganze Stadion gestanden hat für dieses Team. Das ist ein Erlebnis, das du lange nicht mehr im Volksparkstadion hattest.
Da hatte ich auch das Gefühl, dass nach dem Schlusspfiff des zweiten Relegationsspiels, ja, als die Mannschaft dann zur Nordtribüne kam und Ludovit Reis stand so ein bisschen hinten raus, ja, und man hat irgendwie ihm angesehen so, ich kann die ja jetzt nicht verlassen. Was soll ich denn jetzt machen? Und also der war da schon so ein bisschen fassungslos und stand da und wusste nicht so genau, wohin mit seinen Gefühlen.
Es gab auch Riesenlob von Stuttgarter Fanseite. Ich bin ja mit dem Zug nach Hause gefahren dann und da gab es auch den einen oder anderen Stuttgarter, der da dabei war. Und es gab da Riesenlob von Stuttgarter Seite, dass die Stimmung super war und dass halt nach dem Spiel gar nichts passiert ist. Dass die Stuttgarter haben schon irgendwie wohl gedacht, dass wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dass es eventuell Randale geben könnte oder so. Aber die waren total überrascht, wie toll die Stimmung war und so weiter, auch danach noch.
Ja.
Alle bekloppt.
es macht schon Spaß, momentan zum HSV zu gehen.
Ja. Und wenn Sven das schon sagt?
Glaube ich auch, ehe das untergeht, sollte man auch sagen, auch Jonas Bolt verdient. Zu ganz großen Teilen.
Gehört mit zum Team.
Einfach seit Jonas da ist, einfach sehr viel richtig machen.
Gehört mit zum Team. Ich habe ihn jetzt nicht erwähnt, aber natürlich Zusammenspiel Walter Bolt und absolut. Ja. Ja.
Auch Hoover jetzt, das scheint schon sehr gut zu passen alles. Die Querelen sind raus und was Matthias eben auch schon sagte, der Verein hat in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht mit Positionierung und so weiter und so fort. Wir müssen das nicht alles wieder aufzählen, das ist hinlänglich bekannt, wo man auch als Fan sagen kann, jo, dafür stehe ich auch. Und das ist mir eigentlich auch sehr wichtig.
Ja.
Ja.
Ja. Jetzt hast du uns sprachlos gemacht.
Ja, Verzeihung.
Super.
Nächstes Spiel, Essen. Sven, fährst du wieder auswärts?
Nee, kann ich nicht. Ich bin auf einem Festival und bin leider nicht in Essen, was mir sehr weh tut, weil das wäre ein Ground, den ich gerne gemacht hätte. Ja, bin nicht da.
Ja. Ja. Die alte Hafenstraße? Ja, ne?
Ja.
Stadion an der Hafenstraße war das, ja. Genau. Und wie wird das Spiel da?
HSV und DFB-Pokal. Puh. Also ich glaube, es wird wieder ein zähes Spiel gegen Essen. Dies ist für die auch das Spiel des Jahres wieder und ich hoffe, dass wir nach regulärer Spielzeit und wie hoch oder niedrig wir dann gewinnen, ist mir egal, aber irgendwie halt mit einem Sieg vom Platz gehen.
Ja. Matthias, erste Runde gegen den Drittligisten ist immer undankbar. Was glaubst du, kriegen sie die Kurve oder gibt es mal wieder so ein Erstrunden aus?
Ich traue mich im Pokal nicht mehr irgendwas zu tippen, aber immerhin scheiden wir diesmal nicht irgendwie gegen Viert- oder Fünftligisten irgendwo im Kalten Osten aus, sondern wenn, dann bei einem Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet. Ich habe keine Ahnung. Das ist Pokal. Wer weiß das schon.
Ja. Tja, Tanja, dann darfst du jetzt den genauen Spielausgangstipp geben. Steht die Null?
Nee.
Wenn ja, auf welcher Seite?
Bei wem?
Ich glaube, wir gehen ins Elfmeterschießen und dann gönnt uns Jakob Golz einen rein.
Und dann wächst Jakob Golz über sich hinaus und hält mehr Elfmeter als sein Vater in seiner ganzen Karriere oder was?
Nee, einen lässt er dann rein und dann
1:0 nach Elfmeterschießen.
Genau.
Das ist doch mein Ergebnis.
Das traurigste Elfmeterschießen. Oh, ich hab so ein Elfmeterschießen schon mal gesehen. Gerade einen vom HSV.
Eben.
Saint-Étienne, oder was war das?
Montpellier, oder?
Montpellier war es.
Montpellier, ja.
Montpellier, ja. Nicht Saint-Étienne, genau.
UI Cup.
Ja. Der glorreiche UI Cup. Ja. Gut, also wir gehen eigentlich, also ich gehe auch von der Verlängerung aus, aber wir nach Verlängerung ist 4-2 oder irgendwie sowas.
Ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Richard Golds Elfmeterstatistik, der hat 7 gehalten, wenn ich das richtig sehe. Das wird ein spannendes Elfmeterschießen.
Ja, aber sein Sohn ist um einiges kleiner als Richie. Na gut. Von daher, der hält nicht so viele Elfmeter.
Gut. Das war jetzt an Fachlichkeit nicht mehr zu überbieten.
Ne?
Wir können ja jetzt hier nicht die Torwart-Expertise von Tanja in Frage stellen.
Nein, natürlich nicht. Ist Golds eigentlich ein Tscheche? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dass das... Nee.
Vielleicht die Oma, ich weiß es nicht.
Gut, bevor das jetzt ausartet, glaube ich, wir sind beim Ausblick gewesen. Ja. Ich glaube, wir können sagen, wir haben über das, was passiert ist und passieren wird, ausführlich gesprochen. Nicht immer mit dem gebotenen Ernst bei der Sache, aber ich glaube, Tanja, alle Themen angesprochen, oder?
Also ich habe nichts mehr auf meinem Zettel, den ich sowieso nie hatte.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte nicht mal einen Zettel. Aber nein, also ich denke auch, dass wir da durch sind und möchte mich ganz herzlich bei Sven und Matthias für ihre Zeit und für die schöne Stunde, die wir miteinander klönen konnten, bedanken.
Jo, danke euch.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung. Als wir das letzte Mal den nötigen Ernst hatten, haben wir den Europapokal gewonnen, aber was soll's.
Mit Fabian Ernst.
Nee, er mit dem Happel Ernst.
Ach, Happel Ernst, Fabian. Ja, gut, ja. Ja.
Dass wir mit Fabian Ernst irgendwas gewonnen hätten, das wäre das, mir neu.
Das war mir auch neu, deswegen musste ich ja nachfragen. Na?
So ein schöner Spruch und dann das.
Ist gut, das war das letzte Mal, dass Matthias beim HSV-Talk war. Ich glaube, habe ich ihm das letzte bisschen Vergnügen daran auch noch kaputt gemacht.
Ich komme wieder, keine Frage.
Und bevor das noch schlimmer wird, herzlichen Dank, bis bald und nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.